Mal gucken, ob ich die noch aus dem Kopf zusammenkriege. Das eine war Vergebung der Sünden. Das kam jetzt hier bei Rita. Das ist ja ganz wichtig. Das ist eigentlich fast der tiefste Aspekt, ne? Weil das Abendmahl bezieht sich auf das Kreuz vor allen Dingen. Vergebung unserer Sünden. Da kommen wir heute auch noch ein bisschen dann dazu. Dann das zweite, das klang vorhin im Gebet auch schon an, dass Jesus im Abendmahl, durch das Abendmahl, einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Und dieser neue Bund der Gnade, den hat er nicht mit uns Menschen geschlossen, sondern in gewisser Weise mit sich selber, weil Jesus sagt ja, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Jesus selber hat durch sein Blut verbürgt, dass dieser Bund gilt, dass er niemals hinfällt, weil er ein vollkommenes Opfer für uns alle gegeben hat. Er selber hat sich stellvertretend für uns hingegeben und hat damit diesen Bund geschlossen, weil er hat vollkommen den Willen Gottes erfüllt. Im alten Bund, ich mache jetzt eine kleine Wiederholung noch für die, die nicht da waren. Der alte Bund, er bestand ja darin, dass Gott sein Volk erwählt hat, sein Volk Israel, eine Heils- und Gnadentat, eine Erlösungstat an ihm getan hat, indem er sein Volk aus der Sklavenschaft in Ägypten herausgeführt hat. Und es ist Gott, der diesen Bund eingesetzt hat, aber es war die Aufgabe seines Volkes, diesen Bund zu halten. Und diesen Bund zu halten bedeutet, nach Gottes Willen zu leben. Das heißt, nach den 10 Geboten, aber nach auch den anderen Geboten, die Gott eingesetzt hat. Und da Gott schon wusste, dass sie das nicht schaffen würden, hat er sozusagen diesen Opferkult eingesetzt, dass immer wieder Tiere geopfert werden mussten und auch Blut geflossen ist, weil in Blut das Leben ist und das Blut sozusagen als Sühnekraft galt. Und so wurde auch der alte Bund, könnt ihr nachlesen, 2. Mose, auch sozusagen besiegelt, indem da Blut gespritzt wurde. Sozusagen der Bund darin geschlossen wurde, versiegelt wurde. Ich weiß, dass es ein bisschen schwer ist, das zu verstehen, gerade wenn man sich noch nicht in der Bibel auskennt, aber jetzt habt ihr es zumindest mal gehört. Und das Fantastische ist, dass Jesus selber im Abendmahl sozusagen durch sein Blut, durch seine Hingabe am Kreuz dafür gebürgt hat, dass dieser Bund niemals hinfällt. Und wenn wir dieses Opfer von Jesus annehmen im Glauben, dann werden wir Teil dieses neuen Bundes, dann werden wir mit hineingenommen, ja, in diese heilige Gegenwart Gottes. Und das will er uns im Abendmahl zusprechen und im Abendmahl sagen, so real, wie du jetzt Brot und Wein empfängst, so sicher darfst du sein, ich habe diesen Bund geschlossen in Ewigkeit und mit meinem Blut versiegelt und du bist darin geborgen und sicher in meiner Heiligkeit. Das setzt dann natürlich auch voraus, dass wir aus dieser Gnade, die wir durch den Heiligen Geist, diese Kraft von Jesus empfangen haben, dann auch wirklich heilig zu leben. Das schließt es ein. Aber der neue Bund baut nicht auf unseren Gehorsam, sondern baut auf den Gehorsam von Jesus. Er war gehorsam bis zum Tod, heißt es Philipper 2. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Weil Jesus gehorsam war, dieses Opfer für uns gebracht hat. Deswegen sind wir mit hineingenommen in diesen Gnadenbund. Und Gott schenkt uns dann wiederum den Willen und die Kraft, dann auch nach seinem Willen zu leben. Aber im Neuen Testament ist die Reihenfolge immer, erst empfangen wir seine Gnade und dann dürfen wir ihm dienen, dann dürfen wir ihm gehorsam sein, dann dürfen wir sein Reich bauen, einander lieben und so weiter. Gut, ich wollte das ja aufzählen. 2, wer weiß noch drittens? Also Vergebung, neuer Bund. Also ich weiß, 1 war Einheit, das klang ja eben an euren Voten auch an. Dieses eine Brot, habe ich doch dieses Brot hochgehalten, sag, guck mal, so eins wie dieses Brot ist, da kannst du nicht mehr den Krumm von dem Krumm, es ist ein Teig, so eins macht, hat Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz, durch seinen Heiligen Geist gemacht. Wir sind ein Leib. Das kommt ja immer wieder vor, 1. Korinther 10 und so weiter. Dann ein vierter Aspekt, der klang eben auch schon an, das freut mich auch sehr, dass Jesus uns zugesagt hat, dass er von diesem Brot und von diesem Weinstock nicht mehr trinken wird, bis er einmal im neuen Reich Gottes mit uns dieses Mahl feiern wird. Das heißt, diesen Ausblick auf die Herrlichkeit Gottes Und das hat ja Uli eben auch gesagt und das finde ich auch ganz toll. Egal, was für ein Leben des Leidens wir hier haben. Und die ersten Christen, ja, die hatten das noch weit schwerer als wir. Die wurden ja so verfolgt, dass sie teilweise da den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Aber sie wussten, ja, einmal werde ich mit Jesus in seinem Reich sein und dann wird er dieses Abendmahl neu mit mir feiern. So, ein Aspekt fehlt noch, aber vielleicht der kommt. Nee, fünf. Wir haben schon vier. Gemeinschaft mit Jesus, sehe ich hier gerade. Danke. Gemeinschaft mit Jesus. Das klang ja auch vor allen Dingen bei Lilo an, aber so diese Gemeinschaft oder auch bei Petra, dass wir wirklich mit dem auferstandenen Herrn Gemeinschaft haben. Wenn Jesus sagt, das ist mein Blut und das ist mein Leib, dann hat er sozusagen Gemeinschaft mit uns, Teilhabe an seinem Leib. Steht auch in der Bibel. Wir haben Teil an Jesus Christus selber, an seinem Auferstehungsleib und an seinem Opfer. Also eine tiefere Gemeinschaft können wir mit Jesus nicht haben, als ja in diesem Brot und Wein, wo Jesus selber gegenwärtig ist. Und da wollen wir heute auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Meine Schwester ist aber wirklich beharrlich. So, jetzt muss ich nochmal gucken. So, jetzt habe ich meine alte Predigt vergessen hier, das ist das Gute. Also Vergebung der Sünden ist Punkt 1. Zweite, Anteil am neuen Bund. Drittens, Gemeinschaft mit Jesus. Vierte, Einheit. Und fünftens, Vorgeschmack auf die neue Welt. Und was richtig gut ist, also ich werde mal das Skript, ich schreibe sonst immer mit der Hand, aber diesmal habe ich es irgendwie mit dem Laptop geschrieben. Und ich werde das einfach mal in die nächste Donnerstags-Mail mit ranhängen, dann kann jeder das nochmal in Ruhe nachlesen. Und du kannst vor allen Dingen selber dann im Abendmahl sagen, so Jesus, jetzt geht's mir gerade so, vielleicht leidest du gerade im Streit mit einem anderen Bruder oder Schwester. Dann kannst du sagen, Jesus, in diesem Abendmahl ist Versöhnung. Und ich bitte dich, komm in diesem Abendmahl zu mir, gib mir die Kraft zu vergeben, gib mir die Kraft zur Versöhnung. Oder wenn du ohne Hoffnung bist, das hatten wir schon, kannst du sagen, Jesus, du bist die Hoffnung der Welt und ich gebe nicht auf. Hast du Bescheid gesagt, wie, dass sie bitte in einen anderen Raum gehen sollen? Sie können gerne in mein Büro oder in Besprechungsraum gehen. Gut, ihr Lieben, so, jetzt kommen wir aber endlich zum Vortrag heute. Als erstes die biblischen Anfänge urchristlicher Mahlfeier. Ich denke mal, dass einige oder sicher die meisten von euch selber diesen biblischen Befund schon kennen. Wir haben ja sozusagen vier Einsetzungsberichte in der Bibel. In den ersten drei Evangelien vor der Passion, also bevor Jesus sozusagen ausgeliefert wurde jeweils, also Matthäus, Markus, Lukas und im ersten Korintherbrief, Kapitel 11. Aber was vielleicht einige nicht so auf dem Programm haben, ist, wie das Abendmahl eigentlich sozusagen in die Kirche reingekommen ist. Und das ist das Wunderbare. Wir können davon ausgehen, dass das Abendmahl von Anfang an Teil der christlichen Gemeinschaft und der christlichen Gemeinde war. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42 und in Vers 46. Da heißt es, sie, also das sind die Jünger, hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, damit ist das Abendmahl gemeint, und an den Gebeten. Vers 46, Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Wie hast du Bescheid gesagt? Ja, die Timer gerade die Gruppen auf und dann geht's hier an. Ah, gut. Okay, alles klar. Ein kleiner Augenblick, da noch Geduld. Das hatten wir eigentlich so abgesprochen, ne? Also, in Apostelgeschichte 2, 42, das ist ja die Beschreibung der ersten Gemeinde, das ist so eine Zusammenfassung. Und das ganz klar, das Abendmahl von Anfang an mit dabei. Und Vers 46, sie brachen in ihren Häusern das Brot. Und man kann davon ausgehen, dass in der Jerusalemer Urgemeinde sie wirklich täglich zusammengekommen sind in ihren Häusern, aber ganz am Anfang parallel auch noch in den jüdischen Gottesdienst im Tempel gegangen sind. Also das ist alles so nach und nach gewachsen, dass sie teilweise noch im Tempel waren, sich da vielleicht auch so untereinander getroffen haben. Und gleichzeitig ist ein christlicher eigener Gottesdienst entstanden, zu dem von Anfang an das Abendmahl gehörte. In den hellenistischen Gemeinden, das sind die Gemeinden, die aus dem griechischsprachigen Raum kommen, da wurde das Abendmahl sehr früh am ersten Tag der Woche, dem sogenannten Herrentag, gefeiert. Und zwar zunächst war es ein Sättigungsmahl und das ist ja auch ein jüdischer Ritus bei den Festmahlen. Am Anfang vom Mahl, vom jüdischen Festmahl, nahm sozusagen der Familienvater das Brot und sprach ein Brotwort darüber, brach dieses Brot. Und am Ende vom Mahl nahm er den Segenskelch und sprach ein Kelchwort darüber. Damit wurde die Mahlzeit beendet. Und am Anfang war das so, das können wir auch nachlesen, lese ich gleich mal vor, Apostelgeschichte, war das auch so, dass es tatsächlich das Abendmahl Teil einer wirklich echten Mahlgemeinschaft der ersten Gemeinde war. Das kommt uns vielleicht erstmal komisch vor, weil bei uns ist das so ein heiliger Akt im Gottesdienst, aber am Anfang war das Teil eines gemeinschaftlichen Sättigungsmahles. Gogo. Bisschen lauter.
Wo du aus diesen Stellen rausliest, dass das eben nicht ein normales Abendbrot war. Wenn da steht, sie brachen das Brot und in den Häusern hielten miteinander Mahl.
Also das ist ein theologischer Fachausdruck. Sie brachen das Brot, damit ist das Abendmahl gemeint. Also ich lese euch noch mal eine Stelle vor, wo das auch aus der Apostelgeschichte sehr deutlich wurde, dass das, genau, hier ist allerdings auch mit dem Brotbrechen, aber das kann man auch von 1. Korinther her eindeutig belegen, dass das Abendmahl, dass es ein Ausdruck ist, um das Abendmahl zu bezeichnen. Ich lese mal eine Stelle vor, die finde ich teilweise auch ein bisschen zum Schmunzeln, wo das berichtet wird, wie das damals in einer hellenistischen Gemeinde, also nicht einer judenchristlichen, sondern im Umfeld, wo ja Paulus sozusagen der Heidenapostel unterwegs war. Und hier geht es um eine Situation in Troas. Apostelgeschichte 20 ab Vers 7. Als wir am ersten Wochentag versammelt waren, um das Brot zu brechen, ersten Tag der Woche, das ist sozusagen unser Sonntag geworden. Und das ist bezieht sich eindeutig auf das Abendmahl. Also sie kamen am ersten Wochentag, also am Sonntag zusammen, um das Brot zu brechen. Ich will euch nicht verwirren, aber ihr wisst wahrscheinlich, dass der Sabbat ja 18 Uhr am Samstag beginnt. Und deswegen feiern einige Christen und auch vielleicht früher in der frühen Zeit haben die Christen sich auch am Samstagabend zum Abendmahl getroffen. Ja, Entschuldigung, danke, danke. Genau. Genau, also so gegen 18 Uhr. Das ist jetzt ein Detail. Also, ich lese weiter. Um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, denn er wollte am folgenden Tag abreisen. Und er dehnte seine Rede bis Mitternacht aus. Also, so machen wir das heute natürlich auch. In dem Obergemach, indem wir versammelt waren, brannten viele Lampen. Ein junger Mann namens Eutychus saß im offenen Fenster und sank, als die Predigt des Paulus sich länger hinzog, in tiefen Schlaf. Und er fiel im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus lief hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und sagte: Beunruhigt euch nicht, er lebt! Dann stieg er wieder hinauf, brach das Brot und aß und redete mit ihnen bis zum Morgengrauen. Also, so war das damals. Und hier wird auch deutlich, dass die Christen sich getroffen haben zum Gottesdienst. Und das heißt ganz klar von Anfang an, sie brachen das Brot, also sie feierten das Abendmahl, aber es war eingebettet in eine Mahlzeit. Da kommen wir auch gleich noch zu im 1. Korinther. So, also mir ist heute, für uns heute wichtig, sie brachen das Brot in den Häusern, also feierten in den Häusern das Abendmahl und es war ein Gemeinschaftsmahl. Und, das können wir hier auch in den ersten Quellen sehen, es war verbunden mit Verkündigung. Das haben wir sehr deutlich bei Paulus ihm gehört, dass eine Predigt offensichtlich auch von Anfang an zu diesem christlichen Gottesdienst dazugehörte. Predigt und Abendmahl oder Lehre und Abendmahl gehörten also von Anfang an zusammen. Die zweite Frage, was heißt das Abendmahl unwürdig zu feiern? Wir haben ja gehört, das erste große Geschenk ist Vergebung der Sünden. Und einige Christen glauben, vielleicht ist dir das auch schon begegnet, dass man erst am Abendmahl teilnehmen darf, nachdem man all seine Sünden bekannt hat. Manchmal gibt es auch einen extra Ritus zu, dass man sich ja zu jemandem hinwenden kann, die Sünden bekennen kann, die Vergebung zusprechen lassen kann. Und ein Theologe hat mal gesagt, John MacArthur, am Mahl des Herrn teilzunehmen, wenn man an seiner Sünde festhält, entehrt nicht nur die Feier, sondern entehrt auch den Leib und das Blut Christi, weil man mit seinem gnadenreichen Opfer leichtfertig umgeht. Man muss vorher alle Sünden vor dem Herrn klären und dann teilnehmen, damit das Opfer nicht verletzt wird, weil man an Sünde festhält. Und im 1. Korintherbrief steht, und das ist heute einer unserer Fragen, weil die immer wieder auch auftaucht, 1. Korinther 11, Vers 27 und 30, da bezieht sich Paulus auf die Art und Weise, wie die Gemeinde in Korinth sich eben traf, um das Abendmahl zu feiern innerhalb so einer Sättigungsmahlzeit. Die meisten von euch kennen die Stelle. Ich lese sie nochmal ab Vers 27, da schreibt Paulus, wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht sich das Gericht zu, in dem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. Wow, das ist erstmal ganz schön krasser Tobak, was Paulus hier der Gemeinde so klar schreibt, dass man sich schuldig macht. Dass es sozusagen fast eine gefährliche Angelegenheit ist, wenn man unwürdig das Abendmahl feiert. Was aber wichtig ist, wenn man ins Griechische guckt, im Deutschen lässt sich das nicht unterscheiden, dann ist das ein Adverb. Wer auf unwürdige Art und Weise das Abendmahl feiert, so müsste man das übersetzen. Und nicht, wer unwürdig ist. Unwürdig sind wir immer. Keiner kann sich das verdienen, das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Aber Paulus richtet sich hier gegen eine unwürdige Art und Weise, wie die Korinther das Abendmahl feiern. Und, das haben wir letztes Mal in der Predigt auch gesehen, Jesus hat ganz klar gesagt, dass er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden. Und deswegen können wir immer kommen, gerade dann, wenn wir an Sünde leiden, wenn wir merken, ich schaffe es nicht. Oder wenn wir immer wieder eine Schuld von früher hervorkramen, die uns anklagt. Gerade dann sollen wir zum Abendmahl gehen und sagen, Jesus, ich weiß, von mir heraus bin ich unwürdig, aber du hast mich für würdig erachtet, dein Leben für mich hinzugeben. Und deswegen komme ich jetzt in aller Demut und in allem Vertrauen, dass dein Opfer ausreicht, um diese Sünde ein für alle Mal zu vergeben. Und dann kannst du sagen, so real, wie ich jetzt das Brot esse, so real, wie ich jetzt den Wein oder den Saft trinke, so real nehme ich das jetzt an, dass du mir vergeben hast. Das ist also eine ganz andere Art und Weise, an das Abendmahl ranzugehen. Aber wir wollen noch mal kurz anschauen, was Paulus denn dann hier meint mit dem unwürdig. Also wir lesen aus 1. Korinther 11, Vers 17 bis 22. Da findet Paulus deutliche Worte, wie das da abgeht in dieser Gemeinde. Die halten sich ja für die Supercharismatiker, aber da war einiges drunter und drüber. Da schreibt er: Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen des Herrenmahls. Herrenmahl ist Ausdruck fürs Abendmahl. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes? Wollt ihr jene demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Die Situation ist, dieses Synerchomai, also dieses Zusammenkommen, das ist auch ein Fachausdruck wie für das gottesdienstliche Zusammenkommen. Also das war nicht irgendwie so normales Essen, sondern eben wie das damals üblich war, ein Sättigungsmahl, währenddessen das Abendmahl gefeiert wurde. Und das ist so ein bisschen außer Rand und Band geraten. Denn die Reichen, die kamen, haben sich ihr dickes Essen mitgebracht, sich vollgestopft, voll ist jetzt abwertend, also ordentlich gegessen und schon den einen oder anderen Becher Wein gekippt und hatten da schon eine fröhliche Feier. Und dann kamen die Armen oder diejenigen, die eben bis, was weiß ich, spät abends arbeiten mussten und hatten noch nicht mal mehr genug zu essen. Und das ist eine unwürdige Art und Weise, sagt Paulus. Das wird überhaupt nicht dem Geist des Abendmahls gerecht, weil Jesus hat sich ja selber vollkommen hingegeben für den anderen. Er hat eben nicht zuerst auf sich und seinen Vorteil geachtet, sondern er hat schon in den Sündermahlen damals Gemeinschaft gehabt mit dem Volk, um zu sagen, ich, dein Gott, bin mit dir, bin für dich und am Kreuz habe ich sogar mein Leben für dich gegeben. Zur Vergebung und für die Einheit des Leibes Christi. Und so sagt Paulus dann auch entsprechend dann am Ende dieser Ermahnung: Wenn ihr also zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder und Schwestern, wartet aufeinander. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen, sonst wird euch die Zusammenkunft zum Gericht. Hier ist es nochmal ganz klar, sonst. Sonst bezieht sich, wenn man eben ja, einfach da maßlos isst und trinkt und nicht aufeinander wartet, dann wird einem diese Mahlzeit zum Gericht. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir gerade im Abendmahl auch ganz bewusst diesen Gemeinschaftsaspekt immer wieder in den Vordergrund stellen. Weil es ist ja ein Liebesmahl sozusagen, was Jesus für uns eingesetzt hat, damit wir Vergebung von ihm empfangen, aber damit wir auch Vergebung untereinander leben. Einen kleinen Nebengedanken noch, dieser Satz von Paulus, der eigentlich gemeint war, so, er war ja sehr impulsiv, da hat er schon mal sowas rausgehauen, wer Hunger hat, soll doch zu Hause essen. Das hat dann dazu geführt, dass die gottesdienstliche Tradition sich immer mehr so verändert hat, dass das eben getrennt wurde. Es gab das Agape-Mahl, das war so, wenn die Christen zusammenkamen, haben sie eben schön zusammen gegessen und Gemeinschaft gehabt. Aber das Abendmahl wurde dann immer mehr getrennt von dieser Sättigungsmahlzeit. Und das, was wir heute feiern, ist sozusagen ein Prozess, der dann auch als Konsequenz von diesem nicht guten Zustand, und das ist natürlich auch nicht einfach, das zu trennen bei so einer Gelegenheit, hat sich das dann immer mehr voneinander getrennt und wurde eben als eigener Akt im Gottesdienst dann gefeiert. So, die dritte Frage, welche unterschiedlichen Hintergründe könnten wir mitbringen? Das wäre jetzt auch mal eine interessante Frage an euch, aber dazu haben wir jetzt leider nicht so die Zeit, mal zu fragen, kommst du vielleicht aus einem ganz anderen Hintergrund, einem konfessionsgebundenen Hintergrund? Ich weiß zum Beispiel, Angelika, du kommst aus einem katholischen Hintergrund, ne? Oder ich glaube bei, nicht sagen, Alan, du auch. Wer kommt noch aus dem katholischen Hintergrund? Ah, ja, doch einige. Ach genau, die beiden Angelikas, das weiß ich auch. Genau, wer kommt aus einem evangelisch-landeskirchlichen, lutherischen Hintergrund? Ja, das sind auch einige. Und wer kommt vielleicht von so einem reformierten, freikirchlichen Hintergrund? So halb, so einige kommen da so halb her. Gut, wir wollen das jetzt nicht so lange, ist ja kein theologisches Seminar, Aber ich finde das wichtig, dass man so ein bisschen weiß, dass es unterschiedliche Abendmahlsverständnisse gibt. Und das finde ich wichtig, auch in aller Demut zu sagen, wir feiern das Abendmahl so aus unserer Tradition und nach bestem Wissen und Gewissen, weil wir glauben, das kommt dem am nächsten, wie wir die Bibel verstehen. Das ist also nicht irgendeine willkürliche Tradition, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat, sondern, also mir geht es jedenfalls so, wenn ich die Bibel lese von unserem Abendmahlsverständnis her, dann ist das für mich absolut am stimmigsten. Aber wir ehren eben auch Leute, wenn sie aus einem anderen Hintergrund kommen. Und dann sind einem vielleicht auch deswegen andere Aspekte unterschiedlich wichtig. Also, die Theologen haben sich lange gestritten über diese Einsetzungsworte, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Wie ist die Gegenwart Gottes durch dieses ist, das ist mein Blut, das ist mein Leib. Wie ist die Gegenwart Christi im Abendmahl zu verstehen? Und ein katholischer Diakon hat mal gesagt, ihr Evangelischen versammelt euch um das Wort Gottes, wir Katholiken versammeln uns um die Gegenwart Gottes. Das ist natürlich ganz schön ausschließend, da würden wir wahrscheinlich protestieren. Wir sind ja eine charismatische Gemeinde. Und jemand anders würde aber vielleicht sagen, der so ganz streng reformiert geprägt ist, ja genau, wir versammeln uns um das Wort Gottes. Gerade im Charismatischen ist jetzt ja immer mehr der Trend, sich auch um die Gegenwart Gottes zu versammeln. Zum Beispiel die ganze Bethel Church und viele Bewegungen, die suchen vor allem die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes eben nicht nur im Wort, auch nicht nur im Lobpreis, auch nicht nur im Gebet, sondern eben auch im Abendmahl. Wie können wir also die verschiedenen Konfessionen und Kirchen im Blick auf die Gegenwart Christi im Abendmahl, wie können wir das so ein bisschen rauskristallisieren? Also das sind jetzt nur immer kurze Schlaglichter. Wir fangen natürlich mit dem katholischen Verständnis an. Bei den Katholiken, das kennt ihr sicherlich, ist das Abendmahl der Höhepunkt der Messe, die Eucharistiefeier. Und die Katholiken verstehen das Abendmahl beziehungsweise das, was mit Brot und Wein geschieht, als eine Wesensverwandlung von Brot und Wein. Das nennt man dann Transsubstantiation. Also sie glauben, dass durch den Segnungsakt, durch die Konsekration, also die jetzt fällt mir es auf Deutsch gerade nicht ein, die heilige Absonderung. Die heilige Absonderung durch die Segnung, Konsekration, dass dadurch Brot und Wein tatsächlich in Leib und Blut Christi umgewandelt werden. Und sie unterscheiden dabei bei die äußere Form, das Brot bleibt Brot, kannst du noch riechen, kannst du sehen, kannst du reinbeißen, sieht noch genauso aus wie vorher. Der Wein riecht noch genauso, schmeckt noch genauso. Aber es geht um das innere Wesen von Brot und Wein. Und das wird auf geheimnisvolle Weise verwandelt, wirklich in den ewigen Leib und ewiges Blut Jesu Christi. Und deswegen, wenn du in eine katholische Kirche gehst, dann kannst du auch vor dem Tabernakel, da ist dann zum Beispiel eine Hostie drin, so eine geweihte Hostie, und vor dieser Hostie anbeten. Weil sie glauben, da ist Christus gegenwärtig, bleibend gegenwärtig. Also nicht nur während des Abendmahls, sondern das bleibt ewig Blut und Christ, Blut und Fleisch Jesu, Blut und Leib Jesu. Und deswegen wird zum Beispiel auch, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, die frohen Leichnamsprozession, da wird so eine Monstranz durch die Straßen getragen. Und sie glauben eben, dass Christus sozusagen dann durch die Straßen geht und diese Straßen segnet. Also das ist eine ganz starke Betonung der Gegenwart Gottes. Deswegen kannst du auch nicht einfach wie wir das machen, ich weiß nicht, wie Gogo das macht, oder so einfach den Wein wegschütten, der übrig bleibt. Oder das ganze Brot, was weiß ich, machen, sondern das ist heilig. Und wir haben ein anderes Verständnis, und da komme ich jetzt gleich zu. Ja, weil wir glauben das nicht, dass das in Ewigkeit dann Fleisch und Blut Christi bleibt. So, lutherische Kirche, und wir kommen ja vom Luthertum her. Vielleicht hast du gemerkt, dass wir, früher haben wir uns auch noch evangelisch-lutherisch genannt, aber seitdem wir unser Taufverständnis verändert haben, wir praktizieren ja keine Säuglingstaufe mehr, die ja klassisch-lutherisch ist, sondern wir praktizieren die Glaubenstaufe. Und deswegen dürfen wir uns auch gar nicht mehr lutherisch nennen, wollen wir auch gar nicht, aber wir achten sehr die Tradition, aus der wir kommen, zum Beispiel was das Abendmahl anbelangt. Für uns ist das Abendmahl wie für die Katholiken ein Sakrament. Das hatte ich auch erklärt in der Predigt, hör sie gerne nochmal an. Ein Sakrament ist eine von Jesus Christus selber eingesetzte Gnadenhandlung an den Gläubigen. Also ein Sakrament bedeutet, das ist etwas, was Gott selber eingesetzt hat, um uns seine Gnade, und zwar alles, was Christus für uns getan hat, zuzueignen, zu schenken, dass es ein Teil von uns wird. Und man bezeichnet diese Sakramente auch ein Verbum visibile. Es ist dasselbe Evangelium, was wir verkünden, nur in einer anderen Form, und zwar in einer Form, die wir sinnenhaft aufnehmen können. In der Taufe eben das Wasser, wo wir untergetaucht werden, hineingetauft in den Tod Christi, und beim Auftauchen wieder sozusagen, ja, glauben wir, dass wir dieses neue Leben in Christus empfangen haben. Und so ist auch sozusagen das Blut und sozusagen ist auch das Brot und der Wein im Abendmahl ein Zeichen dafür, ein sichtbares Zeichen dieses Gnadenwortes Gottes, das er uns zuspricht. Das ist mein Blut, das ist mein Leib. Das heißt, das ist nicht nur irgendwie eine Symbolhandlung, sondern wir glauben, dass Gott tatsächlich gnadenhaft an uns dann wirksam wird im Abendmahl, dass wir wirklich etwas empfangen, dass Jesus leibhaftig gegenwärtig ist in Brot und Wein. Allerdings glauben wir nicht an die Transsubstantiation, sondern an die Realpräsenz. Das ist auch so ein Wort, das kann man sich aber leicht merken. Sonst müsstest du dir Konsubstantiation merken, und das ist noch schwieriger. Also Realpräsenz, da kann man sich das leichter vorstellen. Jesus ist auf geheimnisvolle Weise, wie Luther gesagt hat, in, mit und unter den Elementen von Brot und Wein gegenwärtig. Er ist real da. Du kannst ihn nicht sehen, aber du kannst es glauben. Und ja, wir glauben, dass Christus also uns dadurch dann auch tatsächlich persönlich im Abendmahl begegnet. In der Grundlage der evangelischen Christen, dieser Confessio Augustana, heißt es dann, wahrer Leib und Blut Christi, Christus ist wirklich unter der Gestalt des Brotes und des Weines im Abendmahl gegenwärtig. Er ist auf geheimnisvolle Weise tatsächlich in diesen Elementen gegenwärtig. Und ich finde das einfach wunderbar, wenn Jesus das so eingesetzt hat mit diesen Worten, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann will er, dass wir das wirklich glauben, dass wir ihn empfangen, dass wir nicht nur irgendwie das feiern und erinnern, was Tolles, was er damals am Kreuz für uns getan hat. Und das hatten wir in der Predigt ja auch gesehen, diese Worte, tut dies zu meinem Gedächtnis, vom biblischen Bezug her, das kannst du auch vom Hebräischen her schon sehen, bedeutet das eine Art Vergegenwärtigung in der inneren Gewissheit, dass das, was damals an Heilsgeschehen passiert ist von Gott aus, dass es heute in meiner Gegenwart gegenwärtig ist. So feiern die Juden zum Beispiel auch das Passahmahl. Deswegen wiederholen sie alles, bis hin zu dem Brot und alles, den Kräutern, was sie essen. Das ist eine Vergegenwärtigung dessen, was Gott damals an Befreiung aus Ägypten ihnen geschenkt hat. Und so ist es auch für uns eine Vergegenwärtigung von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. So, reformiert, und das mache ich jetzt nur ganz kurz, weil die Zeit ist schon fortgeschritten und ich weiß, dass es ein bisschen anstrengend ist zuzuhören, oder? Geht's noch? Ist noch so ein bisschen, nicht? Okay. Die Reformierten Da gab es 1529 ein Streitgespräch zwischen Luther und Zwingli. Luther hat gesagt, das ist mein Leib. Und Zwingli hat gesagt, nein, das heißt nicht, das ist mein Leib, sondern das bedeutet mein Leib. Das ist ein Gedächtnismahl. Wir feiern das eben in Erinnerung an den Gekreuzigten und im Glauben an den himmlischen Christus. Aber Christus ist im Himmel und eben nicht im Abendmahl gegenwärtig. Und Calvin hat gesagt, und die meisten Freikirchen in Deutschland sind durch die USA und durch England, sind die nun mal reformiert. Und deswegen wirst du in vielen Freikirchen genau dieses Abendmahlsverständnis finden. Also Calvin hat gesagt, das ist ein symbolisches Verständnis. Aber da ist irgendwie, Christus ist trotzdem irgendwie da präsent. Der sprach dann von Spiritualpräsenz. Also durch den Heiligen Geist ist Christus in den Elementen auch in irgendeiner Weise gegenwärtig, aber durch das gesprochene Wort, also durch die Einsetzungsworte und nicht in den Elementen als solchen. Was mich freut, in der Ökumene tut sich ja einiges mehr als weniger, dass 1973 in der Leuenberger Konkordie diese Kirchentrennung zwischen Lutheranern und Reformierten getrennt wurde. Deswegen können wir jetzt einfach ganz easy zusammen Gottesdienst, Abendmahl zusammen feiern. Also das ist wunderbar, dass es da sozusagen eine Übereinkunft gab. Ja, die Trennung wurde aufgehoben. Danke. Für kleine Korrekturen bin ich dankbar, wenn ich mich da mal verspreche. Natürlich wurde die Trennung aufgehoben. Könnt ihr gerne auch mal nachlesen. Ich erspare euch jetzt hier das Zitat. Aber ich finde sowas total spannend, dass sich auch diese ganz alten Kirchen teilweise bewegen, weil man wirklich merkt, wir sind doch ein Leib. Dann, was ist das für ein Zeugnis für die Welt, wenn wir noch nicht mal zum Abendmahl zusammenkommen können? Und so ist da zumindest diese Trennung überwunden, mit der katholischen Kirche noch nicht. Und das in erster Linie nicht wegen eines unterschiedlichen Sakramentsverständnisses, sondern weil für die katholische Kirche, und da kommen wir jetzt gleich noch kurz zu, nur der ordinierte Priester das Recht hat, das Abendmahl einzusetzen und zu feiern und sogar auszugeben. Und das trennt uns, dass sie sagen, ihr Evangelischen, ihr seid ja gar nicht in der Sukzession von Petrus. Also ihr dürft das gar nicht, ihr habt gar nicht das Recht, das Abendmahl zu feiern. Und deswegen ist da noch leider eine Trennung. Und wenn irgendwelche Kongresse oder so sind, dann kennt ihr das vielleicht. Die Katholiken feiern dann in der einen Ecke ihr Abendmahl und die ganzen anderen in der anderen. Mal gucken, wann Gott das auch überwindet. So, jetzt wird es ein bisschen praktischer. So langsam. In welchem Rahmen sollten wir das Abendmahl feiern? Das sage ich jetzt nur ganz kurz. Hatte ich schon katholische und orthodoxe Kirchen, nur der geweihte Priester. Also sonst wirklich keiner und nur in Notfällen oder so können Diakone assistieren. Nee, Diakone können assistieren, aber nicht eigenständig das Abendmahl einsetzen. Lutherische und reformierte Kirchen, auch da die ordinierten Pastoren. Ausnahmsweise kann aber delegiert werden. Also aber dann nur, wenn der Pastor oder die Pastorin das wirklich ganz bewusst an eine einzelne Person delegiert, darf das Abendmahl da auch ausgegeben werden. Und bei Freikirchen sind es auch meistens ordinierte Pastoren oder Gemeindeleiter oder auch bestimmte Älteste, die sich in irgendeiner Weise eine besondere Anerkennung verdient haben, die in der Gemeinde wirklich anerkannt sind. Da findest du das manchmal auch, dass ein Ältester dann eben so das Abendmahl einsetzt im Gottesdienst. Ihr merkt, dass sich bei uns da jetzt schon einiges verändert hat. Ich habe das schon erwähnt. Und so sind wir jetzt auch bei der Frage, dürfen auch sogenannte Laien das Abendmahl feiern? Vom biblischen Befund her ist das ganz klar, wir haben es schon gehört, Apostelgeschichte 2,46, da heißt es, sie brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Also Die ersten Christen, natürlich gab es die Apostel, aber hier wird es überhaupt nicht erwähnt, dass nur, die, wenn ein Apostel dabei war, sie das Abendmahl feiern durften, sondern die haben einfach da, wo sie sich als Christen getroffen haben, haben sie das Abendmahl gefeiert. Wir gehen damit einher, weil das schätze ich auch so einfach an unseren Wurzeln, auch von Wolfram Kopfermann. Für uns ist die erste Instanz das Wort Gottes und nicht die Tradition. Und wenn wir sehen, dass eine Tradition nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann müssen wir auch bereit sein, unsere Tradition anzuschauen und gegebenenfalls anzupassen. Und so ist das auch mit dem Abendmahl, dass wir auch gesagt haben, das Abendmahl ja, ist das Gemeinschaftsmahl dieser zusammenkommenden Gemeinde. Der Hauptort ist im Gottesdienst, so wie das damals auch war. Aber von der Bibel her spricht nichts dagegen, dass auch Laien das Abendmahl einsetzen dürfen. Und so ist das jetzt ja auch in einigen Hauskreisen schon, dass einige das Abendmahl feiern. Früher haben wir gesagt, wenn mal eine besondere Freizeit ist, zum Beispiel Jugendfreizeit oder irgendwie eine Männerfreizeit oder sonstige Freizeit, dann war das aber mit uns ganz klar abgesprochen, dass sie dann dort in ihrem Sonntagsgottesdienst eine Person, der wir vertrauen, die wir kennen, die sozusagen den Auftrag hatte von uns, dann dort das Abendmahl zu leiten. Und heute, dieser Abend, ist mir so wichtig, weil ich möchte, dass wir das weiter freigeben, dass wir ganz bewusst sagen, ja, wir wollen da mit der Bibel gehen, dass es auch möglich ist, zum Beispiel in euren Hauskreisen oder Kleingruppen oder Dienstgruppen Abendmahl zu feiern, aber dass es in einer gewissen Ordnung geschieht. Und da legt die Bibel ja immer wieder Wert drauf, gerade auch Paulus, aber auch sonst, dass wir eine Einheit sind und dass es deswegen wichtig ist, dass es auch in Absprache dann mit der Gemeindeleitung ist. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ihr hier seid, damit wir einfach wissen, ja, wir haben ein Abendmahlsverständnis, auf dem wir gemeinsam stehen, und wir haben auch eine Gemeindeordnung, wo auch das Abendmahl dazugehört, wo wir auch dieselbe Liturgie haben und einfach wissen, da sind wir auch eins in der Art und Weise, wie wir das Abendmahl feiern. So, meine letzte Frage, das klang auch schon an, sollte ich das Abendmahl auch alleine feiern? Ich weiß, das hat sich hier und da auch schon eingebürgert. Ich persönlich bin da gar kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, es ist nicht verboten. Ich würde auch nicht sagen, dass es dir persönlich schaden würde. Aber vom Neuen Testament her kann ich das überhaupt gar nicht sehen, dass der Einzelne das Abendmahl für sich alleine feiern soll, weil es von Anfang an ein Gemeinschaftsmahl ist. Jesus hat immer in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern gegessen. Er hat das Abendmahl eingesetzt in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Es wird von Anfang an immer wieder berichtet, ja, in auch den allerersten Berichten, zum Beispiel hier Apostelgeschichte 2,26, sie brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander mal in Freude und Lauterkeit der Herzen. Oder 1. Korinther 10,17 heißt es, ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Also ich weiß, dass zum Beispiel Anja Bender, die ja auch sehr mit dem Abendmahl ja, im Leib Christi das auf dem Herzen hat, das Abendmahl neu ins Bewusstsein zu bringen, was ich ein super tolles Grundanliegen finde. Aber an dieser Stelle würde ich persönlich sagen, kann ich nicht mitgehen. Wenn du merkst, du brauchst das aus irgendeinem Grund, dann mach es. Aber ich glaube nicht, dass es im ursprünglichen Sinne in Jesu Herzen war, dass jeder für sich zu Hause das Abendmahl feiert. Weil die Gemeinschaft ein so elementarer Teil dieses Grundverständnisses vom Abendmahl ist. Das sehen wir vor allem in diesem Brotwort von 1. Korinther 10 auch. Das ist ein Leib oder wie Paulus dafür kämpft, dass eben nicht jeder für sich erstmal sein Essen, sondern wir sind doch eine Gemeinschaft. Und das würde ich einfach geistlich nochmal, frag Jesus, sag, Herr, zeig du mir das. Wenn du das nicht gut findest, dann zeig mir das. Dann Zeig mir das einfach. Aber ich bitte dich auch, verdamme dich nicht. Der Teufel guckt ja immer, wo er uns irgendwie kriegen kann, uns zu verunsichern oder so. Wenn du es weiter feiern willst, alleine, dann mach es. Aber ich glaube nicht so, dass das im Grundsinne Jesu ist, weil es von Anfang an ein Gemeinschaftsmahl ist. Natürlich kann man indirekt sagen, ja, ich feiere das doch im Bewusstsein, dass ich zum Leib Christi gehöre. Aber trotzdem, von Anfang an, es macht ja einen Sinn, dass die Christen, ersten Christen, immer wieder wird die Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft betont. Und damit wir das, sagen wir mal, diesen Spirit des Abendmahls auch so, wie er eigentlich gedacht ist, als Gemeinschaftsmahl mit unserem Herrn und untereinander. Das gehört einfach, glaube ich, untrennbar zusammen, dass wir das dann auch ehren. So, das war jetzt ein deutliches Wort, aber ich möchte das auch nur sagen, was ich vom Wort Gottes her glaube und fände das einfach schön, wenn wir da in dem Sinne auch Freiheit geben, aber auch nicht zurückhalten mit dem, was wir glauben, was das Wort Gottes sagt. Soweit. Aber bitte, bitte fühlt euch jetzt nicht schlecht, wenn ich das jetzt so aufgegriffen habe, sondern leg es Jesus hin. Und wie gesagt, ich glaube, dass er da einen Weg mit dir gehen wird, bei dem du dich auch persönlich wohlfühlen kannst. Gut, ihr Lieben, erstmal danke ich euch, dass ihr hier so aufmerksam zugehört habt. Ich weiß, dass es richtig viel war. Jetzt wollen wir einen Teil haben nach einer Mini-Pause, wo wir das einüben, das Abendmahl einzusetzen, zu feiern. Und also da sind vor allem die ganzen Leiter gefragt, aber kann ja sein, dass Gott dich auch nochmal einsetzen wird als Leiter. Also jeder darf gerne mit hier weiter dabei bleiben. Wir wollen dann auch zusammen das Abendmahl feiern. Und dazu habe ich jetzt noch mal eine Frage so an euch. Wer hat das Abendmahl schon in anderem Rahmen als im Gottesdienst gefeiert und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Dass wir einfach noch mal so ganz kleine Blitzlichter haben. Wer hat das Abendmahl schon in einem anderen Rahmen als im Gottesdienst gefeiert und welche Erfahrungen? Von Petra und Lilo haben wir ja schon was gehört, alleine. Aber vielleicht gibt es eine Erfahrung in der Gruppe, im Hauskreis oder so. Wer hat da schon was erlebt? Gogo.
Also wir haben das gelegentlich im Hauskreis zusammen gefeiert. Ne, Hella? Und also auch zum Beispiel bei Harald am Sterbebett, kann man sagen. Da waren wir auch. Also Michi und ich dann. Nicht der ganze Hauskreis, aber... Das war sehr intensiv, also das war sehr, sehr intensiv und innig, würde ich sagen. Also war natürlich auch im Rahmen des Hauskreisabends, also Bibel lesen und beten und austauschen. Und dann im Anschluss daran haben wir halt dann das Abendmahl gefeiert. Also gelegentlich, ne?
Was meinst du? Nimm es auf und dann können wir immer noch überlegen, nicht? Weil wir ja keinen hier auf sein Statement. Wer hat noch was erlebt? So Abendmahl in einer kleinen Gruppe. Nele.
Als ich noch in Berlin war, wir haben das Kleingruppe genannt und wir haben das einmal, ich glaube vom Schloss Charlottenburg oder so, also in der Öffentlichkeit sogar im Park. Aber es war ein ganz besonderer Abend, also weil wir das auch, ich meine, nur dieses eine Mal gemacht haben, dass wir wirklich Brot und Wein dann rumgegeben haben und es war sehr, also wirklich so eine tiefe, besondere Gemeinschaft, das im Hauskreis in einem ganz anderen Umfeld auch nochmal zu feiern. Also vielleicht auch einfach, weil es einem nochmal zeigt, dass man doch nicht von dieser Welt ist, ich weiß es nicht. Also es war wirklich schön und besonders, also...
Also wir haben das bei uns das Abendmahl bei uns im Hauskreis gefeiert und ich habe mich bemüht, dann auch so diese Heiligkeit des Momentes dann noch weiter zu betonen. Und das, was Nele auch gesagt hat, ist ja die Verbundenheit in der Gruppe ist da noch mehr in den Vordergrund gerückt, so weil du eben auch dann den Friedensgruß, wir haben das komplette Programm durchgezogen, dann eben wirklich an alle verteilen kannst oder damit.
Ja, ich würde gerne eine ganz alte Erfahrung erzählen. Wir hatten, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe zur Krankenschwester, das gehörte, ist ein evangelisches Diakoniekrankenhaus, das gehörte ein Mutterhaus dazu und gehörten irgendwie im weitesten Sinne halt zur Landeskirche. Und wir haben in dieser Zeit einen, aus uns heraus, aus der Schülerschaft, einen Bibelkreis gegründet. Und irgendwann hatten wir so die Idee, wir könnten noch mal zusammen ein Abendmahl feiern. Und wir waren einfach nur, wir haben das so unkompliziert einfach nur gesehen und haben dann im Mutterhaus nach Abendmahlsgeschirr gefragt. Und wir haben richtig Probleme gekriegt. Ne? Wir dachten, das ist jetzt irgendwie schön, da haben wir da eine schöne Kelche und so. Ne? Und also war so ein kleiner Aufstand dann. Wir haben dann im Bibelkreis miteinander trotzdem irgendwie nachher Abendmahl gefeiert, eben mit anderen Sachen, mit Bechern oder und mit Brot und so. Und ich bin bis heute überzeugt davon, dass das in Ordnung war für Jesus und das war sehr schön für unsere Gruppe.
Tim. Genau, wir haben, als wir mit dem jungen Erwachsenentreff auf Fastenwochenende waren, haben wir auch gefeiert. Das war auch sehr besonders, nach 2-3 Tagen Fasten erstmal zusammen Abendmahl zu nehmen. Und vor 2 Jahren waren die O-Bros, das sind 2 sehr bekannte christliche Rapper, in Hamburg und haben in der Großen Freiheit gespielt, auf der Reeperbahn. Und die haben auch immer ein Gebetsteam mit dabei, was vor dem Konzert und während des Konzertes betet. Und da war ich auch als Teil von einem ungefähr 6-köpfigen Gebetsteam aus dem ICF, aus Alpha Omega, aus Ansgar und von dem Team auch aus Bayern war noch eine Person mit dabei, die war katholisch und sie konnte tatsächlich nicht mit uns das Abendmahl feiern, wo wir den ganzen Abend und davor stundenlang zusammen gebetet haben um den umkämpften Raum, um das Konzert herum. Und das war schon ein sehr besonderer Moment auch für mich, das zu sehen. Sie hat gesagt, sie will da ihre Kirche ehren und das verstehe ich auch, aber es war schon sehr besonders,
ja. Ja, das geht selbst bis in die Jugend rein. Ich finde das gut, dass sie ja da sozusagen gehorsam war. Ihr beiden noch.
Ich wollte einfach nur noch mal daran erinnern, dass wir das ja alle erlebt haben, auch während der Corona-Zeit. Da haben wir das ja alle zu Hause gemacht. Aber da war eben auch dann doch ja, dieses Gemeinschaftsgefühl da, finde ich, weil wir wussten, dass es alle zur gleichen Zeit dann auch bei sich zu Hause einnehmen und es war wirklich auch ein sehr, sehr besonderer Moment, auch das zu Hause zu tun. Aber eben auch mit dem Gefühl, also alle anderen aus der Gemeinde während des Gottesdienstes machen das jetzt auch. Das war sehr schön, eine gute Erfahrung.
Also, auch nochmal. Als Heribert im Krankenhaus war, da im Bamberger Krankenhaus schwer gesundheitlich belastet, kam Birgit auf die Idee, ob wir nicht Abendmahl eben auch im Krankenhaus feiern wollen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und für mich war es auch so ein heiliger Moment, ein ganz besonderer Moment. Und ich glaube, das traf für alle zu.
Ja, also ich fand immer sehr beeindruckend, das Abendmahl am Gründonnerstag zu feiern, weil das so eine ganz besondere Atmosphäre ist, weil es so total ausgerichtet ist auf Jesus und da war auch so eine gewisse Stille da und so eine Verhaltenheit, die ich sonst nicht erlebt habe. Also das ist so von der Atmosphäre wieder was anderes und noch stärker als normal, würde ich sagen.
Für die, die das nicht wissen, wir hatten ja jahrelang Gründonnerstag, so richtig eine lange Nacht, wo Jesus ja das Abendmahl eingesetzt hat, hat Birgit immer geleitet. Ich glaube, letztes Jahr war es zum ersten Mal nicht. Und da war das auch immer das ein Höhepunkt davon. Ne?
Bei Sterbebetten habe ich das schon häufiger erlebt, dass es ein ganz, ganz besonderer Augenblick ist, auch bei wenn Leute schon viel näher dem Tod sind. Aber dass das immer noch irgendwie was ist, was Menschen zurückholt, auch jetzt zum Beispiel Gerda Neumann, als sie schon wie viel hundert so und so viel alt war. Wenn es ums Abendmahl ging, wurde sie wieder wach. Vorher war sie hatte durch einen Schlaganfall, war sie ja gar nicht mehr ansprechbar, aber zum Abendmahl wurde sie immer wach. Das fand ich sehr besonders. Meine einzige Erfahrung einzeln, dass Abendmahl zu nehmen, ist von Bethel Redding, USA, gewesen. Da gab es diese kleinen Töpfchen Saft und da oben drauf war sowieso diese Dosenmilch, die man, diese Einmal-Dosenmilch, Ottos da, diese. Ja, genau. Und obendrauf war so Brot. Und dann haben alle immer erzählt, wie toll das war. Und auch im Gebetshaus habe ich das häufiger genommen. Und ich, meine Erfahrung war, ich fand es total trostlos, weil mir so dieser Gemeinschaftsaspekt fehlte. Also ich habe da keinen Zugang zu gefunden, obwohl alle, die lagen da in so einem Körbchen am Eingang. Das war für mich kein Abendmahl. Da bin ich vielleicht zu doll verkorkst hier.
Genau, da fehlte so dieser gemeinsame Einsetzungsakt, sondern jeder konnte da eben selber an so einen Tisch gehen und eben dann das für sich alleine feiern. Ja, danke schön. Ich fand das sehr, sehr bewegend und ich fand das auch so schön, dass mehrere von euch das erwähnt haben, dass ihr das schon am Kranken- oder Sterbebett gemacht habt. Und da möchte ich euch auch zu ermutigen, auch wenn ihr hier keine Leitungsperson seid, ihr seid hier vollwertige Christen und umso schöner ist es, wenn wir jetzt gemeinsam noch die Liturgie anschauen. Und wir haben das auch für euch kopiert. Das kriegt jetzt mal jeder in die Hand. Ist das hier, ne? Wenn das einmal bitte rumgebt. Also das Entscheidende am Abendmahl ist nicht die Liturgie, sondern etwas anderes. Was könnte das sein? Gucken, ob ihr noch wach seid. Fängt mit E an. Ulrike. Das ist auch sehr schön, aber von der Bibel her betrachtet. Na, wisst ihr alle, wenn ich das jetzt sage, natürlich die Einsetzungsworte. Das ist ja das Entscheidende beim Abendmahl. Darum geht es ja letztendlich. Und die Einsetzung des Abendmahls wird uns ja mit den Einsetzungsworten, Einsetzungsbericht an vier Stellen ist uns das überliefert. Nicht alles im wortwörtlichen Übereinstimmung, aber inhaltlich ist es genau gleich. Ich hatte das hier auch für euch. Kennt ihr eine Synopse? Ja, da könnt ihr so die unterschiedlichen Evangelien nebeneinander anschauen. Auf einen Blick, wen das interessiert, kann ich euch nachher noch kopieren. Das ist wirklich frappierend, dass die entscheidenden Worte, zum Beispiel, das ist mein Leib, findest du in allen vier Berichten. Und das Sprechen dieses Einsetzungsberichtes oder der Einsetzungsworte, die meinen eben das, was Jesus zur Einsetzung des Abendmahls seinen Jüngern gesagt hat. Das sind seine Worte, seine Einsetzungsworte. Deswegen ist das sozusagen das Allerentscheidendste im Abendmahl, dass wir das, was Jesus uns aufgetragen hat, nämlich dass wir das feiern sollen, dass wir das mit seinen Worten tun, weil es ist sein Wort, es ist sein heiliges Wort. Und das war von Anfang an konstitutiv für alle christlichen Kirchen, auch heute noch. Überall findest du, dass diese Einsetzungsworte gesprochen werden. Und das Zentrum ist natürlich nehmt und esst. Das ist mein Leib, nehmt und trinkt. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Und das Wichtige ist, dass wir wissen, in welcher Tradition wir stehen. Also wir stehen ja jetzt in der lutherischen Tradition. Und da gibt's ja über der Jahrhunderte diese sogenannten Agenden, das sind diese dicken Bücher, hatten wir früher auch mal hier auf dem Abendmahlstisch liegen, kennt ihr vielleicht, da steht dann so drin, was man für eine Liturgie singt zum Osterfest oder Karfreitag oder und so weiter und so fort, das ist alles festgelegt. Und in diesen Agenden hat sich eine Mischform durchgesetzt, wo man geguckt hat, dass man diese vier Einsetzungsberichte so zusammenfasst, dass genau das konzentriert rüberkommt, worum es geistlich und theologisch eigentlich geht. Und wir haben diese Einsetzungsworte aus der
lutherischen Agenda übernommen, aber sie ein wenig von der Sprache her geglättet, weil heutzutage sagt keiner mehr, zum Beispiel hier in der Alten heißt es, da er verraten war, ward. Und dann sagen wir, in der Nacht, in der er verraten wurde, also so Kleinigkeit, nehmet hin und esset, sagen wir, nehmt hin und esst. Solches tut zu meinem Gedächtnis, sagen wir, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also wir haben es nur ganz bisschen geglättet in die heutige Sprache, nur wo das sozusagen von der Sprache her zu keinem anderen Verständnis führte, sondern einfach nur ein bisschen modernisiert. Deswegen habt ihr hier auf dem Ablauf genau diese Worte, die der ganzen lutherischen Kirche entsprechen, die sie wirklich seit Jahrhunderten genau so sagen, nur ein ganz, ganz bisschen modernisiert. Und das hatten wir schon während des Sprechens, werden die Elemente konsekriert, also werden sie sozusagen gesegnet. Und das ist ein für uns auch sehr wichtiger heiliger Akt und das wollen wir gleich auch nochmal einüben. Und was noch wichtig ist für uns im Vergleich zur katholischen Kirche, das finde ich auch toll, dass Luther gesagt hat, es geht aber nicht nur darum, um die Elemente, dass wir sie segnen und dann wird das eben zum ewigen Blut und zum ewigen Leib Jesu, sondern von der Bibel her ist es ganz klar, es ist auch ein Verkündigungsakt. Deswegen sollte der Liturg oder auch wenn ihr das Abendmahl feiert und ob das am Krankenbett ist oder im Hauskreis, nicht so vor euch hin nur schön, sondern das ist Verkündigung. Das steht ja auch 1. Korinther 11, 26. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Wein trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also es ist auch ein Verkündigungsakt. Das heißt, es geht auch um die Gemeinde und auch hier wiederum um die Gemeinschaft. Wir sollen das verkünden. Und ich finde das auch heiß, was ihr sozusagen in der Öffentlichkeit, da habt ihr sozusagen das sichtbar gemacht, dass ihr an Jesus glaubt. Und auch wenn wir die Worte sagen, das ist eine Art der Verkündigung, genauso wie Taufe, auch wenn es irgendwie geht, immer auch ein öffentlicher Akt ist, weil es auch da um Verkündigung der frohen Botschaft letztendlich geht. So, jetzt können wir uns die Liturgie nochmal anschauen. Und jetzt ist die große Frage, wie wir das praktisch machen. Wir können das natürlich nur, du kannst dir einfach mal vielleicht etwas nehmen, was du vor dich hinlegst und sagst, das ist dann das Brot oder leg es neben dich auf den Stuhl. Kann sein, dass es ein kleines Buch oder irgendwas ist und das ist der Kelch. Also, dass du einfach dir zwei Gegenstände hinlegst. Ja, dazu sind wir zu viele, Bi. Also wenn das jetzt drei machen würden, aber wenn das hier, ich weiß nicht, 30 machen, dann sitzen wir wirklich bis morgen früh hier. Dass wir das einfach jetzt mal einüben. Also das bezieht sich hier natürlich auf die Abendmahlsfeier im Gottesdienst. Aber wie gesagt, wenn du das zum Beispiel im Hauskreis feierst, dann ist das wichtig, hier steht als erstes Einladung, das Abendmahl gemeinsam zu feiern. Und das sollte schon so sein, dass du wirklich sagst, so, lass uns jetzt das Abendmahl feiern. Nicht, dass jemand noch auf sein Handy guckt oder der Nächste, was weiß ich, ist nochmal irgendwie abgelenkt oder die tuscheln oder ich weiß nicht was. Sondern es sollte schon so sein, dass allen bewusst ist, so, jetzt feiern wir gemeinsam das Abendmahl. Und das erfordert einfach unsere Aufmerksamkeit. Wir wollen ja auch Jesus darin ehren, aber auch die Gemeinschaft untereinander ehren und achten. Und genau, das ist also vielleicht das Erste, dass ihr dazu einladet und sagt, ihr Lieben, ja, wir wollen jetzt wirklich uns ganz auf Jesus ausrichten und gemeinsam das Abendmahl feiern. Ja, gerne. Ja. Ja. Ja.
Also Karin sagt, wer das nicht so akustisch gehört hat, aber ich glaube, es war sehr deutlich, gerade auch im Gottesdienst immer wieder auch ein bisschen kleinen Augenblick zu warten, dass man wirklich zur Ruhe kommt. Ich sage das auch häufig, ihr Lieben, lasst uns jetzt nochmal wirklich, gerade nach dem Friedensgruß zum Beispiel, lasst uns wirklich nochmal zur Ruhe kommen und uns wirklich ganz klar auf Jesus ausrichten, dass wir uns dann die Zeit nehmen. Und aus dem Hauskreis heute kriegte ich von Angelika auch, da hattet ihr auch irgendwie die Bitte, auch einen kleinen Augenblick der Stille auch im Abendmahl zu haben, ne? Genau. Einige merken das, andere merken das nicht, liebe Karin, das ist die Erfahrung. Ja, danke für den Hinweis. Ich weiß, dass wir haben das auch mal besprochen im Leitungsteam, dass wir schon vorher sagen, alle, die draußen sitzen, bitte jetzt reinkommen, damit es dann ja auch wirklich Ruhe ist. Man muss auch immer gucken, dass man dann die anderen nicht zu sehr ermüdet, wenn man jeden Sonntag dann wieder so lange wartet. Aber danke für den Hinweis. Das ist auch ein Stück Disziplin und auch ein Stück Rücksichtnahme im guten Sinne, auch auf die anderen, ne? Ja, danke nochmal für den Hinweis. So, dann kommt das Eingangsgebet. Und vielleicht habt ihr vorher im Hauskreis ein Thema gehabt. Das kann man in Bezug dann auf den Kreuzestod von Jesus nochmal in irgendeinen Bezug bringen. Das ist immer gut, wenn das irgendwie einfach etwas aufgreift, was in der Gruppe gerade los ist oder in der Bibelarbeit oder wenn du am Krankenbett sitzt, dass du zum Beispiel einfach für den Kranken dankst und sagst, danke Jesus, du bist jetzt hier, du bist uns so nahe gekommen, dass du sogar in Brot und Wein jetzt hier gegenwärtig bist, dass man irgendwie die Situation mit aufgreift im Eingangsgebet und dann den Bogen schlägt zum Abendmahl. Da könnt ihr also selbst natürlich frei beten. So, dann kommt das Eigentliche, die Einsetzungsworte. Und das steht jetzt hier nicht mit drauf, weil im Gottesdienst dankenswerterweise ist ja immer schon alles vorbereitet. Aber dass wenn ihr das zum Beispiel im Krankenhaus feiert, wir haben zum Beispiel so einen extra kleinen Koffer mit den ganzen Utensilien, dass das richtig schön vorbereitet ist. Oder auch im Hauskreis, vielleicht habt ihr einen kleinen Tisch oder irgendwie eine Ecke, wo ihr das vorher schon alles in Ruhe hinstellt. Auch das gehört dazu, dass man einfach das so in wirklich einer gediegenen Atmosphäre macht, dass es nicht äußerlich irgendwie noch ablenkt. Jetzt musst du erstmal, ach Mensch, wo waren hier jetzt nochmal das Brot oder so, sondern dass es wirklich vorher vorbereitet ist. Und wenn du magst, kannst du auch gerne eine Serviette drüberlegen, dass es einfach ganz klar ist, so und jetzt nehme ich die Serviette weg, möglichst dann auch schon bei der Einladung. Hast dann das ist dann nicht so entscheidend, aber einen kleinen Teller mit Brot. Diesen Sonntag hatten wir richtiges Brot, da bin ich auch angesprochen worden, dass es sehr gut rüberkam. Das ist natürlich schöner, aber auch mehr Arbeit, dass du das Brot hast fertig und dann eben auch natürlich den Wein oder den Saft schon eingegossen. Also, dass du da nicht noch eingießt, sondern dass du das wirklich alles vorbereitest. Vielleicht kann man noch mal einen extra Zettel machen für Nicht-Gottesdienst. Das könnte ich vielleicht noch mal machen. Gut, die Einsetzungsworte. Also, ich habe jetzt hier auch mal. Hast du dir da was hingelegt, sonst auf dem Schoß oder so, oder sonst machst du es einfach so in Gedanken mit? Wie gesagt, es kommt jetzt auch auf die Segnung der Elemente an. Und du solltest das, du kannst es ruhig ablesen. Also wenn du es auswendig lernen magst, ist es natürlich toll, sonst liest du es einfach ab. Deutlich und laut, wenn es geht, und langsam. Unser Herr Jesus Christus nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot. Dann nimmst du das Brot, auch wenn das nur ein kleiner Krümel ist, hältst es hoch, dankte und brach es. Wenn du es nicht brechen kannst, auch nicht schlimm, aber du kannst es einfach dann versuchen oder sonst legst du es einfach wieder hin.
und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dieser kleine Stern, der soll ein Kreuzeszeichen sein. Das ist sozusagen ein Segnungsakt. Das ist, wenn du, also mein Leib. Und wenn es geht, dass du mein Leib dann genau das Kreuz in der Mitte hast, über dem Leib. Einige sagen, das ist mein Leib. So, das ist mein Leib. Dass du richtig ganz bewusst das Brot anschaust, in dem Bewusstsein, es ist das Wort von Jesus. Er hat gesagt, das ist mein Leib. Das ist dann sein Leib, weil er hat es gesagt. Und wir machen es im Akt des Gehorsams und des Glaubens. Ein heiliger Moment, das ist mein Leib. Und das im Augenblick schaust du nicht in die Runde, sondern du schaust das Brot an, im Glauben, im Vertrauen, dass Jesus jetzt wirklich selber sagt, ja, das ist mein Leib. Genau. Der für euch gegeben wird. Und hier steht Elevation, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Wir heben das im Gottesdienst noch jetzt hoch, das kommt so ein bisschen aus dem Katholischen noch. Schaut, Gemeinde, das ist jetzt wirklich der Leib Christi. Musst du aber nicht unbedingt machen, kannst du. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch, dann nimmst du den Kelch oder den Becher. Nach dem Abendmahl dankte, kannst du die Leute ruhig angucken, und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und wenn es geht, auch beim Blut, bist du genau am Kreuz, Blut. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, hat Jesus gesagt. Also segnest du das, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jetzt sprechen wir das nochmal alle zusammen, die Worte. Und wenn du kannst, und wenn du magst, du musst es überhaupt nicht, kannst du einfach mal in Gedanken dann auch dieses Kreuzeszeichen machen. Unser Herr Jesus Christus nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, das sagt jetzt nur der Liturg, aber ihr seid jetzt alle selber Liturgen, deswegen dürft ihr das mitsagen. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Es komme die Gnade und es vergehe diese Welt. Maranatha, unser Herr, komm. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Jetzt gehen der Friedensgruß und dann Christi Leib für euch gegeben. Dann zeigst du das nochmal. Christi Blut für euch vergossen. Und dann, das sagen wir selten, aber das könnte man ruhig auch mal wieder sagen, der stärke und bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben oder das stärke und bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben. Und das ist auch, das ist ja aus 1. Korinther 11, so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. So, und dann, den Rest kennt ihr. Und gibt es dazu Fragen? Also den Zettel könnt ihr gerne mitnehmen. Sonst feiern wir jetzt real nochmal das Abendmahl zusammen. Ja, Uli. Das ist jetzt wirklich ein guter Witz. Das ist echt lustig. Wer ist dieser Maranatha? Ich danke dir so sehr. Das, guck mal, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Das ist so wichtig. Maranatha, unser Herr, komm. So endet ja die Bibel. Das ist ja ein Ruf auch der ersten Christenheit. Hier sind ja auch in die Liturgie, sind ja auch von der Didache, das ist die erste Abendmahlsliturgie, die überliefert ist. Und da sind auch Elemente draus entnommen. Aber dieser Spruch kommt natürlich aus dieser Sehnsucht, dass Jesus wiederkommt, weil er uns ja versprochen hat, dann mit uns das Mahl zu feiern. Also Maranatha heißt unser Herr, komm. Und deswegen übersetzen wir das auch. Aber das hast du zur Erhaltung beigetragen. Das finde ich aber wirklich toll, dass du das... Ja, genau, unser Herr, komm. Danke für die Frage. Ulrike. Ja. Nee, das müsst ihr auch nicht machen. Ja, ja. Also es geht nicht darum, dass sie da in der letzten Reihe das sehen, sondern dass auch das ist ein heiliger Akt. Schaut, das ist jetzt das gewandelte Brot. Ein Akt. Ich glaube, das kürzen wir mal ein bisschen ab. Es geht aber nicht ums Sehen, sondern es geht sozusagen um das Monstrieren vor Gott. Ne? Das auch vor Gott. Ja, aber ihr müsst das auch nicht im Hauskreis machen. Genau. Ganz genau, ganz genau, ja. So, eine Frage noch und dann, irgendwo war noch eine Frage? Nee. Gut, ihr Lieben, seid ihr bereit? Wir feiern jetzt das Abendmahl. Jetzt weiß ich nicht, mache ich das selber oder? Ja, du bist, glaube ich, die Einzige, die das jetzt hier schon mal gemacht hat von hier vorne. Willst du das machen, Birgit? Oder Nils, möchtest du das machen? Hast du es in Ansgar West schon gemacht? Ja, dann mach du das doch. Ist doch schön.